Ups and Souls, der Podcast aus London für alle, die die britische Insel vermissen und die gerne über das Leben nachdenken. RevLab. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pubs and Souls, der Podcast aus London. Ich bin Carla Maurer, Pfarrerin an der Schweizer Kirche in London. Und ich nehme euch mit an meine Lieblingsorte, nicht so Lieblingsorte und einfach neue Entdeckungen in der britischen Hauptstadt. Aber jetzt ist natürlich Weihnachtssaison. Das heisst, klar, wir reden natürlich auch über Weihnachten. Festliche Stimmung, ich weiss nicht, wie es euch geht. In London ist ja die festliche Stimmung das ja nicht so wahnsinnig spürbar, finde ich. Also irgendwie sind die Leute nicht so in Weihnachtsstimmung. Bei mir selber läuft es auch eher langsam an. Wie geht es euch so? Wie fühlt ihr euch in dieser nahenden Weihnachten mit dem Weihnachtsfest? Was tut es mit euch, dass das Fest wieder auf uns zukommt? Es ist ja nicht nur das Wiegenfest von Jesus, nicht nur das christliche Hoffnungsfest, sondern eben auch immer ein Familienfest, wo mit Spannungen kommt, mit Hoffnungen kommt, mit erfüllten Hoffnungen, enttäuschten Hoffnungen. Und jedes Jahr ist es eigentlich wieder so und man weiß nie genau, in was man denn hineingeratet und wie man aus dem Ganzen wieder rauskommt. Ein grosser Bestandteil von Weihnachten ist natürlich das Essen. Habt ihr eure Pläne schon gemacht? Also vor allem für die, die daheim Weihnachten feiern, bei sich in den eigenen vier Wänden, muss man ja dann auch das Menü planen. Und zwar nicht nur das Menü für den Weihnachtstag, sondern jeden Tag rundherum auch. Da braucht man ja auch irgendwie etwas im Bauch. Ich habe gerade mit meinem Mann heute Morgen das Menü geplant und die Bestellung aufgegeben bei einem Lieferant, der uns alles heimliefert, weil heute ist der letzte Tag, um Bestellungen für Weihnachten aufzugeben. Da haben wir zum Glück gerade noch rechtzeitig gemerkt und jetzt sind die Sachen bestellt und hoffentlich haben wir dann unsere Menü alle zusammen. Wir bleiben in London. Also viele Schweizer, Schweizerinnen hier in London, die reisen entweder in die Schweiz oder sonst in ein Land, wo vielleicht der Partner oder Partnerin herkommt. Oder manchmal auch in zwei Ländern nacheinander. Wir feiern eigentlich jetzt seit einigen Jahren, also seit der Pandemie eigentlich, hier in London. Mir ist ehrlich gesagt die Reiserei um Weihnachten also erstens mal viel zu teuer. Ich meine, die Flugpreise sind ja unglaublich in die Höhe geschnellt. Und mir ist es auch einfach zu hektisch, gerade mit kleinen Kind. Und wenn ich so mit anderen, so Foreigners, also Immigrierten hier in London rede, wo ja die meisten irgendwie sind, die meisten reisen, aber die meisten wollen gar nicht wirklich reisen. Und trotzdem ist so ein Druck da, man muss heimgehen. Und irgendwie, ich finde den Druck irgendwie auch schade, weil ist doch auch schön, wenn man daheim kann. Also im eigenen daheim, im Gastland seine eigenen Traditionen aufbauen und irgendwie sein eigenes Zuhause geniessen. Aber es ist eine riesen Reiserei. Also London, da leert sich über die Festtage, hat man das Gefühl. Und dann sind noch so ein paar letzte übrig gebliebene, wie zum Beispiel mir. Und man fragt dann immer um, wer bleibt auch noch da? Dann weiss man, mit wem, dass man alles falls kann abmachen in diesem gelehrten London. Ja, jetzt ist es ja in England ein bisschen anders mit den Weihnachtstraditionen. Also der Haupttag, der Grosstag, das ist nicht der Heiligabend, sondern das ist der Christmas Day, der 25. Und da werden am Morgen früh, gerade nach dem Aufwachen, ein Päckchen aufgerissen. Und dann fängt man schön um den Mittag schon mit einem Getränk an, gibt es irgendwie ein bisschen Champagner oder so. Und dann ist das grosse Christmas Meal, das ist dann so Mitte, Nachmittag, 2, 3. Da tut man sich dann wirklich ein paar Stunden lang den Magen vollschlagen. Und ich finde das ehrlich gesagt noch schön. Ich finde gerade, wenn man eben Kind hat, dass man nicht bis am Abend muss warten muss, weil dann werden die müde und dann ist alles ein bisschen gnietig, sondern dass man wirklich am Tag das Fest kann feiern. Ja, ich weiss noch gar nicht. Wir planen unseren Christmas Day mit Freunden und mit der Großmutter. Und die anderen, der Heiligabend, da wissen wir noch nicht so genau, wie der aussieht. Eine andere englische Tradition, da haben wir sicher auch schon mitbekommen, man isst ein Truthahn. Turkey. Ich kenne aber fast niemanden, der eigentlich gerne Turkey isst. Also ehrlich, wenn man rumfragt, Turkey, ah, ja, wir machen es, weil es alles Tradition ist. Ich habe das lange auch über mir gehen lassen mit dem Turkey, aber seit etwa 3 Jahren habe ich meinen britischen Machen überzeugt, dass doch eigentlich der Turkey eigentlich mehr Tradition als Lust ist. Und wir weichen jetzt eigentlich auf anderes Fleisch aus. Meistens ist es bei uns ein Schweinebraten. Und so auch dieses Jahr wieder ein Schweinebraten. Und ich mag mich noch gut erinnern, vor ein paar Jahren, wo wir eben noch so einen Turkey bestellt haben beim Metzger, da habe ich dann die Aufgabe gefasst, den Turkey zu holen. Ausgerechnet ich bin zum Metzger runter und habe gesagt, I would like to order a turkey for Christmas. Und der Metzger hat so gesagt, in seinem breiten Slang, hat gesagt, How about? Und ich so, no, I'm not really happy. I don't really like turkey, but it's the tradition. Und er so gesagt, no, how big? Und so, ah. Er hat mich nicht gefragt, ob ich happy bin, sondern how big, wie gross der Turkey soll sein. Ja, da merkt er, wie tief das bei mir verankert ist mit dem Turkey und wie happy das an der Turkey wirklich macht. Und wie happy, dass es die Turkeys macht. Ehrlich gesagt, ich meine, ist doch auch gut, wenn die Truthahn-Züchterei ein bisschen abgeschwächt wird. Ja. Also, genau. Wie sieht euer Weihnachtsmenü aus, wenn ihr noch ein Dessert habt? Ich habe eine neue Tradition eingeführt bei uns in ein paar Jahren. Das ist eine Passionsfrucht-Roulade. Also so eine Roulade, die heisst ja da Swiss Roll in England. Also die Roulade heisst Swiss Roll. Irgendwie das etwas Schweizerisch scheinbar. Und ich mache jetzt jedes Jahr eine Passionsfrucht-Roulade mit Zitronengonfi und Rahm. Die ist wirklich wahnsinnig toll. Wenn ihr das Rezept wollt, meldet ihr euch doch einfach bei uns. Und ich gebe euch das Rezept sehr gern. Ja, Braten. Kochen, Fleisch. Zumindest für die unter euch, die nicht Vegetarier oder Veganer sind. Kürzlich bin ich im Hampton Court Palast gsi. Der Hampton Court Palast, der ist so ein bisschen Thames aufwärts. Ich hoffe, das ist jetzt richtig gesagt. Richtig Richmond. Nicht weit vom Heathrow Airport, eigentlich von uns in Nordlondon etwa eine Stunde mit ÖV oder mit Zug. Aber man kann auch mit dem Boot auf einer 3-stündigen Themsenfahrt zu dem Hampton Court Palast fahren. Sehr empfehlenswert, wenn man Zeit hat, an einem schönen Sommertag, wunderschön. Der Hampton Court Palast, das ist ein Palast aus dem 16. Jahrhundert, der Palast vom König Heinrich am 8. Henry VIII. Und das ist sicher einer der berühmtesten Könige, den ihr auch schon von ihm gehört habt. Das ist eben der, der von seinen 6 Frauen 2 Köpfe hat. Und wo seine erste Frau geschieden hat. Und das ist ja eigentlich damals gar nicht gegangen, weil es hat ja die katholische Kirche hat die Scheidung nicht erlaubt. Und der Herr Henry VIII hat darum kurzerhand gesagt, der Papst ist nicht mehr das Oberhaupt der Kirche hier in England, sondern ich, der König, bin jetzt das Oberhaupt. Und hat sich dann dort an den Kopf der Kirche gesetzt, hat seine erste Frau, scheiden lassen. Und seither gibt es ja die anglikanische Kirche. Also das ist eigentlich auch so ein bisschen, sagen wir, der grosse Move von der Reformation in England, dass eben der König sich als Haupt der Kirche gesetzt hat. Und das ist ja heute noch so. Also jetzt der König und jetzt, es ist immer noch ein bisschen komisch bei uns heutzutage vom König zu reden, weil Königin Elizabeth II. Ist natürlich irgendwie immer noch in allen Gedanken. Aber wir haben jetzt wieder einen König und der ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, weil der Heinrich VIII. Im 16. Jahrhundert sich wollte scheiden lassen. Und der hat eben in dem Palast gelebt, in dem Hampton Court Palace, wo sich wirklich lohnt, zu schauen. Und einer von den speziellen Features von dem Palast, dort ist der erste Tennisplatz, den es je gegeben hat. Tennis hat angefangen im Hampton Court Palast. 1529 ist der erste Tennisplatz gebaut worden. Das Spiel hat ein bisschen anders ausgesehen damals. Also, man sagt dem, es gibt das immer noch, man spielt immer noch das Tennis von denen und dem sagt man Real Tennis. Verglichen zum Lawn Tennis, den man heute kennt. Also Real Tennis, das, wo man dann am Anfang, aber die erste Erfindung vom Tennis, und es gibt weltweit noch knapp über 50 Real-Tennis-Tennisplätze. Man kann das noch spielen. Und es gibt auch einen internationalen Wettbewerb, wo man sich kann einschreiben kann, wenn man will Master oder genau Master werden von Real Tennis. Das ist so eine Randsportart. Wenn ihr noch etwas sucht fürs neue Jahr, schaut doch mal Real Tennis. Vielleicht ist das ja etwas für euch. Also der erste Tennisplatz, den kann man im Hampton Court Palace sehen. Und wenn man Glück hat, dann spielen sogar Leute eben noch das Real Tennis. Da kann man noch ein bisschen zuschauen. Und das andere, was mich immer wieder fasziniert an dem Hampton Court Palace, ist die Küche. Eine Wahnsinnsküche. Die Küche hat 52 Räume. 52 Räume für die Küche. Also das ist, müsst ihr euch mal vorstellen, die Operation. Ich meine, dazumals sind ja ganze Königshäuser angereist. Es hat ja kein Telefon und Internet und Fotografie oder irgendetwas gegeben, wo man sich können, miteinander unterhalten. Die Verbindungen, also Verkehrsmittel, sind natürlich auch sehr langsam gewesen, mit Kutschen und Pferden. Also muss man sich überlegen, wenn sich so Könige, Royale getroffen haben oder Staatsmänner, das mal ja Staatsmänner damals wirklich ausschliesslich, dann hätte der ganze Hof von einem Land müssen eine riesen Operation zum anderen Hof. Und dann ist mir nicht nur für einen Tag geblieben oder für ein schnelles Meeting, sondern sie sind dann geblieben mit dem ganzen Hofstaat. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, zwei so Hofstädte unterhalten, ja, da braucht man Platz. Also 52 Räume in die riesen Küche, das ist irgendwie verständlich. Ein paar Zahlen zum Thema Braten, jetzt gerade so vor Weihnachten. In dem Hampton Court Palace hat es jedes Jahr 8200 Schafe gegeben. 2330 Hirsch sind verarbeitet worden, 1870 Sauen, 1240 Ochsen, 760 Kälber und 53 Wildschweine. Das war der Fleischverzehr am Hampton Court. Also das ist schon noch wahnsinnig. Ja, ich finde, da sind wir mit unserem Schweinebraten an Weihnachten noch relativ diskret. Aber das ist nicht die grösste Küche der Welt. Wisst ihr, wo die grösste Küche der Welt zu finden ist? Man könnte ja zuerst irgendwie denken, vielleicht Armee irgendwo, irgendeine Armee, US Army, hat doch die grösste Küche. Nein. Oder irgendeine Bildungsinstitution, eine grosse Uni. Nein. Die grösste Küche ist in Indien, in Amritsar. Und dort steht der grösste Sikh-Tempel der Welt. Der grösste Sikh-Tempel. Die Küche ist 24 Stunden am Tag offen und rund ums Jahr und kocht jeden Tag für 100'000 Menschen. Die grösste Küche in der Welt. Es erinnert mich an einen Gemeindeausflug, den wir gemacht haben hier in London, zum grossen Sikh-Tempel in Southall. Die hat nämlich auch eine riesige Küche. Und es ist so, dass eigentlich jede Person, die in einen Sikh-Tempel reingeht, das ist Teil vom religiösen Ethos der Sikh. Wer in den Tempel reinkommt, wird verköstigt. Gratis. Also du kommst nicht an der Küche vorbei. Das ist einfach Teil vom Tempelbesuch, dass in die Küche gehst, dir etwas zu essen. Geh näher, heransitzen und ein Curry geniessen. Und das ist also schon in Southall. Das ist eine riesige Operation. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, im grössten Sikh-Tempel der Welt mit 100'000 Menschen, die dort ein- und ausgehen jeden Tag. Die ganze Community wird bekocht. Also wahnsinnig, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber wenn ihr es im kleineren Rahmen mal erleben wollt, geht das Sikh-Tempel in Southall besuchen. Auch dort kann man das irgendwie mitbekommen, wie das ist, wenn so eine Küche die ganze Zeit in Betrieb ist und einfach alle, die reinkommen, verpflegt. Ja, Weihnachten, kochen, zusammen essen, zusammen geniessen. Weihnachten ist das Fest der nächsten Liebe. Und trotzdem fällt es uns irgendwie schwer, vom Kern der Familie loszulassen und an Weihnachten den Kreis zu öffnen. Vielleicht jemandem, der nicht zu unserer Familie gehört. Man bleibt dann eben doch irgendwie gern unter sich. Wie ist das bei euch? Habt ihr jemanden eingeladen am Heiligabend, der nicht zum Familienkern gehört? Ein Nachbar, ein Freund, eine Freundin, Mutter und Kind von der Klasse, vom Sohn die vielleicht allein sind, jemand aus dem Ausland, der nicht heimgehen kann oder wo noch einfach wissen, dass die den Heiligen Abend Weihnachten allein verbringen. Habt ihr jemanden eingeladen? Zum Fondue am 25. oder zu eurer Familientradition am Heiligabend. Es fällt einem nicht leicht an Weihnachten, obwohl es doch das Fest der Nächstenliebe ist. Aber jetzt stellt einmal vor, wie Weihnachten wäre, wie es anders wäre, wenn jede Familie, jede Kernfamilie, ein Mensch würde dazu einladen, wo sonst an Weihnachten allein wäre. Es wäre ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und vielleicht, wenn ihr das ja machen, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, einmal zu überlegen, eine mehr oder zwei mehr, die können wir noch reinnehmen. Ich wünsche euch ein wunderschönes, ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein nicht angebratenes Braten und überhaupt ein sehr gelungenes Weihnachtsessen, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dass ihr es geniessen könnt, was ihr auch immer geplant habt, mit der Familie, ohne die Familie, mit Freunden oder nicht. Und denkt an eure Nachbarn, an eure Freunde, an die aus dem Ausland, die eben vielleicht die Weihnachten dieses Jahr noch dazu eingeladen werden können. Ich freue mich auf nächstes Jahr wieder mit neuem Schwung und eben vielleicht, wenn ihr ja mal die Randsportart Real Tennis ausprobieren für eure New Year's Resolution, eure guten Vorsätze. Ja, ist doch immer gut, wenn man irgendetwas Spezielles kann ins neue Jahr mitnehmen. Happy New Year, Merry Christmas aus London. Ciao zusammen.